Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Kaya Azayan.
Mehr als 2 Jahre begleitet uns ja die Corona-Pandemie schon und fast genauso lang bieten viele Unternehmen ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Auch bei uns ist das möglich und es wird auch rege in Anspruch genommen. Sie, Herr Fromme, sind aber nicht so ein Fan vom Homeoffice. Warum?
Ja, ich selber war 7 Wochen im Homeoffice, das war ganz zu Beginn der Pandemie und ich fand es ganz schrecklich, muss ich sagen, weil ich habe den täglichen Kontakt mit den Kollegen vermisst und da ist, glaube ich, auch das Problem, dieser kleine Austausch, der Zuruf, die kleine Nachfrage ist so wichtig für die Entwicklung eines guten Produkts und wir kämpfen ja als Versicherungsmonitor jeden Tag um das Produkt, um unseren Monitor am Morgen, um unseren Nachmittags-Newsletter, um die einzelnen Texte. Es ist immer ein Kampf. Und wenn man da ein bisschen die geografische Nähe hat, ist das viel leichter, wenn man was kurz nachfragen kann oder wenn ein Problem auftaucht, man Hilfe braucht, wenn dieses am Rechner nicht geht oder jedes mit dem Mikrofon nicht klappt oder so. Also die räumliche Nähe macht sehr viel Sinn. Ich sehe auch ein, dass man das Rad nicht zurückdrehen kann. Man kann das nicht wieder auf den Zustand vor der Pandemie kriegen. Und es gibt bestimmt auch Arbeiten, wenn man in Ruhe länger an dem Text feilt, die man vielleicht besser zu Hause macht. Aber das ändert nichts daran, dass insgesamt für unseren Beruf wie für viele Berufe die Kreativität und das Positive am Arbeiten im Büro sich besser entwickelt, finde ich. Wie meinen Sie das? Wie sehen Sie das?
Ja, ich war ja jetzt in den vergangenen 2 Wochen gezwungenermaßen durchgehend im Homeoffice, weil meine Freundin Corona hatte und da musste ich mich sozusagen auch in Isolation begeben. Und da habe ich gemerkt, wie gerne ich doch zwischendurch auch mal ins Büro gekommen wäre, einfach weil mir, wie Sie auch schon sagten, so ein bisschen der Austausch mit anderen gefehlt hat. Es kam ja auch noch erschwerend hinzu, dass ich sozusagen in dieser völligen Isolation war und dann auch nicht jetzt im Haushalt mit jemandem sprechen konnte, weil meine Freundin sich isolieren musste. Deswegen, also das ist, glaube ich, so mit der größte Nachteil, würde ich sagen, im Homeoffice, dass man da nicht so diesen sozialen Kontakt hat. Und man kann da jetzt auch nicht kommen mit, es gibt ja virtuelle Kaffeeklatsche, weil die finde ich wirklich eher anstrengend, als dass sie irgendwie so etwas ersetzen wie den persönlichen Kontakt und Austausch. Manchmal sind es ja auch einfach nur private Sachen, die man mit Kolleginnen und Kollegen bequatschen möchte und kann im Büro.
Ja, wir hatten sogar mal eine digitale Weihnachtsfeier. Die war nett, aber es gab auch so Spiele, die man digital machen konnte. Aber hat das Real Thing nicht ersetzt. Wir haben dann das war die Weihnachtsfeier 2020. Die 2021er haben wir nachgeholt im Mai 2022. Ne? Ja. Das war auch ganz gut.
Das war dann immer die sommerliche Weihnachtsfeier. Das war auch ganz schön. Da musste man halt nicht frieren und konnte draußen sitzen. Also hatte auf jeden Fall Vorteile.
Jetzt hat ja die Allianz hat ja was untersucht, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich habe nicht sehr genau gelesen, aber die haben sich beschäftigt mit dem Homeoffice. Was ist denn da rausgekommen?
Genau, die haben eine Umfrage durchgeführt unter also mehr als 3000 Menschen wurden befragt in Deutschland, Frankreich und Italien. Und da kam nämlich auch heraus, dass inzwischen immer mehr Menschen auch die Nachteile vom Homeoffice erkennen.
Welche sind das bei der Ansicht?
Unter anderem tatsächlich auch der Wegfall von sozialen Kontakten. Der wurde am meisten genannt, als größter Nachteil empfunden. Aber auch sowas wie das Verschwimmen der Grenzen zwischen Beruf und Privatleben oder auch eine inadäquate Arbeitsumgebung sowie die schwierige Vereinbarkeit von häuslichen Tätigkeiten und den beruflichen Verpflichtungen.
Ja, ganz klar, wenn du alleine zu Hause bist du Single oder sowas, sitzt allein zu Hause und dann bist du den ganzen Tag auch, also das ist natürlich, und wenn du den Sozialkontakt vor allem im Büro hattest, dann ist das blöd, das ist klar.
Aber dieser Punkt mit der schwierigen Vereinbarkeit von häuslichen Tätigkeiten und beruflichen Verpflichtungen, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich mir so vorgestellt habe, in der Mittagspause, da kann man doch einfach mal schnell eine Waschmaschine anschmeißen oder sich dann mal was Richtiges zu essen machen. Also da habe ich nicht so ganz verstanden, warum das schwieriger ist im Homeoffice. Haben Sie da eine Erklärung für?
Ich glaube, die meisten machen eben nicht diese strikte Trennung, dass sie sagen, so jetzt ist Arbeitszeit und jetzt ist Privatleben. Warum? Weil ja im Büro ist es ja auch so, man stempelst du ein um 8.30 Uhr oder 8 oder 9 und dann bist du ja nicht die ganze Zeit nur am Schreibtisch. Gehst du ja auch mal nach nebenan oder holst dir einen Kaffee oder sowas. Das ist ja nichts Privates, aber es ist Teil des Arbeitsalltags. Und wie ist das im Homeoffice? Dann stehst du auf und schmeißt halt die Wäsche rein. Das ist dann nicht mehr sauber zu trennen.
Ja.
Ne? Also ich glaube auch, dass ich weiß von Fällen, da sind Leute richtig glücklich, die haben ihre gesamte Tagesarbeit buchstäblich in 2 Stunden erledigt. Und kommen damit auch durch, weil sie gut sind, schnell sind, die Arbeit dann erledigen. Und den Rest des Tages sind sie gut erreichbar, aber müssen nichts mehr tun, machen genau das. Und da gibt es andere Fälle, wo Menschen wirklich verkümmern, wenn sie die ganze Zeit zu Hause sind. Ich zum Beispiel gehöre zur zweiten Gruppe. Wenn man mich zwingen würde, die ganze Zeit Homeoffice zu machen, wäre das für mich ganz schrecklich.
Das verstehe ich. Und das ist ja auch so ein bisschen das Fazit dieser Umfrage, dass eben Homeoffice keine Standardlösung für alle ist. Nicht jeder kommt so damit klar. Und auch die Flexibilität könnte, ja, also es ist halt nicht die flexibelste Lösung, die es gibt. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, finde ich, für viele Unternehmen, die jetzt gerade aktuell an ihren New Work Strategien arbeiten. Bei denen es dann ja heißt, so, wir bieten Homeoffice an, das ist jetzt unser New Work. Und das ist ja nicht das Einzige, was sie ändern müssen. Es müsste ja noch viel mehr passieren, genau. Und viel mehr hinterfragt werden. Auch Strukturen, die vielleicht während der Pandemie aufgebaut wurden. Ich denke da an die ganzen vielen Meetings, die täglich stattfinden, die virtuellen, vielleicht auch inzwischen mal persönlich, müssen die in dieser Zahl stattfinden? Muss es so viel Bürokratie geben? Letztens ist mir da auf LinkedIn ein Post, habe ich einen Post entdeckt, von einer jungen Frau, die im Ausland lebt, in Deutschland bei einem Unternehmen anfangen wollte und es dann hieß, ja, sie müssen das physisch unterschreiben. Eine digitale Signatur akzeptieren wir nicht. Und da hat sie sich dann auch gefragt, warum? Warum muss man es so unnötig schwer machen? Und dann fragt man sich in Deutschland, warum haben wir einen Fachkräftemangel? Ich meine, das ist nicht der einzige Grund, aber solche Kleinigkeiten.
Ja, da gibt's ganz viel. Also da gibt's auch zum Beispiel Situationen, dass jemand hier ist, sagen wir als Student, als Studierendenvisum und dann eine Stelle kriegt und dann ein neues Visum, dass die alle da sind. Dann muss er aber aus Deutschland raus und das neue Visum bei einem Konsulat in seinem Heimatland beantragen. Die haben aber Wartezeiten von 12 Monaten in vielen Fällen. Das heißt, unser Student, der eine Stelle hat bei einem Unternehmen, muss raus, muss dann ein Jahr warten und darf dann wiederkommen, wenn er Glück hat, gibt es die Stelle noch.
Oh Mann.
Also das ist ein Wahnsinn, den kein Mensch versteht. Und wenn dann unsere Politiker von Fachkräftemangel schwadronieren, den sie dringend anpacken müssen, dann sollen sie vielleicht bei solchen Sachen anfangen.
Definitiv. An dieser Stelle kann ich ja auch schon mal ankündigen, dass wir das Thema New Work im Rahmen einer mehrteiligen Serie tiefgehender ergründen werden. Ein genaues Startdatum gibt es jetzt nicht, aber in den nächsten Wochen wird auf jeden Fall der erste Teil erscheinen. Und insgesamt sind es 9 Teile, so zumindest der Plan. Da dürfen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf jeden Fall gespannt sein.
Ich hoffe ja, dass wir in den nächsten Tagen schon damit rauskommen, aber
ja,
man weiß es ja nie.
Vor allem, weil ja gerade so viel passiert, das bringt uns auch schon zum nächsten Thema.
Genialer Übergang, Kaya Azhan.
Genial. Sie haben mir die Vorlage geboten. Vielen Dank dafür.
Da würde man auf der Journalistenschule, würde man das in Stein meißeln.
So. Und zwar in der Maklerbranche, da passiert viel. Klar, jetzt werden die einen oder anderen sagen, die uns regelmäßig hören, schon wieder Maklerbranche. Ja, aber da passiert halt wirklich viel, worüber man berichten kann und auch muss. Zum Beispiel über Tobias Warweg, der seit Anfang 2020 durch eine Reihe von Zukäufen eine Maklergruppe aufbaut. Damals ist er mit dem Warweg Mittelstandsmakler gestartet. Dann kam die Umfirmierung nach der Übernahme von der Goslar, Gobert und Wolters Gruppe. Und jetzt gibt es wieder einen neuen Namen und auch eine neue Struktur. Was genau steht da denn auf dem Plan?
Ja, ich habe mit Warwick drüber gesprochen und er hat 24 Läden übernommen, muss man sich mal vorstellen. Also vor allem Makler, aber auch ein paar Sekurateure. Und jetzt wird die Gruppe wird umbenannt in von GGW Holding, die hieß formal sogar noch Goslar Gobert Wolters Holding. Die heißt jetzt GGW Group GmbH. Ja, da sehe ich jetzt nicht den Hauptpunkt. Aber darunter gibt es dann zwei Zwischenholdings. Das ist einmal die Leading Brokers United, da sollen die Maklerfirmen hängen da dran. Und dann die zweite ist Wekoya Underwriting. Da ist die offizielle Übersetzung We Cover Your Assets, Wekoya. Also erstmal, jeder weiß noch, was Koya ist. Das war ein Versicherer, der aber jetzt nicht mehr da ist. Da sind sie, glaube ich, ganz froh drüber. Und dann Wekoya ist natürlich ganz klar, dass in jedem Bargespräch darüber das übersetzt wird, we cover your ass. Also das, der Spruch dafür, dass wir halten ihren Rücken frei, was ja die englische Beschreibung ist, auch wenn das unanständig klingt, ist aber in Wirklichkeit, meint das nur, wir halten ihren Rücken frei. Und die offizielle Bezeichnung ist, we cover your assets. Also diese Wekoya Underwriting soll sich um die vier Assekurateurfirmen kümmern. Und das Lustige ist bei der Geschichte erstmal, dass Warwick zum ersten Mal sagt, er will Geschäfte auch mehr zusammenlegen. Vor allem bei den Assekurateuren. Assekurateur ist ja jemand, der das Versicherungsgeschäft von A bis Z macht, von der Anbahnung bis zum Schaden, zur Schadenzahlung, und aber selber kein Risiko trägt. Und da hat er ein Volumen von 150 Millionen Prämie. Das ist nicht wenig. Größte Principals heißen die da, aber also Risikoträger sind das. Für die dann zeichnen, sind die R&V mit ihrer Tochter Krawack, das ist ja der Marktführer in der LKW-Versicherung, und die Ergo, die ja in der Kfz, in der Transportversicherung auch keine kleine Nummer ist. Und damit das, dass das so ist, hängt vor allem daran, dass Warwick Anfang des Jahres die Firma Dröge gekauft hat in Hamburg, die das gut kann. Er hat noch drei andere Läden, die auch als Assekurateure unterwegs sind. Das ist NHA, Konzeptiv und IPP Northport. Und die will er jetzt näher zusammenbringen, weil Assekurateur, da ist ganz viel Musik drin. Da glauben viele, dass da eine Hauptgewinnquelle der Zukunft ist. Auf Englisch Managing General Agent, MGA, gibt es 1000 Studien, dass in den USA, dass das Geschäft der Zukunft ist. Du bist also nah am Kunden, du bist eigentlich Versicherer, trägst aber das Risiko nicht. Du trägst das Risiko ein bisschen, weil deine Gebühr hängt ein bisschen davon ab, was du kriegst, wie das Ergebnis des Bestandes ist. Aber das ist schon spannend. Und diese Leading Brokers United, ja, das ist ein schöner Name, der so suggeriert, dass da halt große Leute zusammenarbeiten. So, ja, Frage ist, was kommt da raus, ne?
Was ich ja interessant finde, ist dieses mit Group, Wekoya, Leading Brokers, das klingt ja alles, ist ja alles Englisch. Ist da vielleicht auch so ein bisschen der Anspruch, international das Ganze aufzuziehen, deshalb diese englischen Bezeichnungen, oder findet er das einfach nur cooler?
Also ich glaube, international ist bestimmt was dahinter, da haben Sie völlig recht. Wobei, Sie gehen in die Schweiz, in Österreich sind Sie schon, und der Türkei wollen Sie machen, wollen auch andere Märkte machen. Aber dann ist das halt auch so eine Szene, Sie zielen ja auch gerade auf Unternehmen als Kunden, Industrie und sowas. Da ist der Versicherungsmarkt ist so ein bisschen angli-siert, und da klingt das so ganz gut, wenn man da Leading Brokers United, das klingt doch was, als führende Makler vereint. Wie blöd klingt das denn?
Ja, gut, das stimmt.
Oder vereinigte führende Maklerschaft oder sowas. Klingt doch viel blöder.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Ich war ja auch überrascht, als ich die Zahl 24 Zukäufe gelesen habe, weil wir ja höchstens über eine Handvoll von diesen Übernahmen berichtet haben, weil die dann...
Nee, es waren schon mehr als 10.
Ja, okay, also wir haben nicht jede Übernahme mitbekommen, sage ich mal. Also Herr Warwick hat auch nicht jede so kommuniziert.
Aber die meisten haben wir schon. Aber in letzter Zeit ist es so, dass ich weiß gar nicht, ob das in den 24 drin ist, dass von den übernommenen Firmen, also den kleineren Einheiten, dann welche selbst wieder kleinere kaufen. Also kauft einer in Stuttgart, einen kleinen Makler in Stuttgart, der dann so zupasst und so. Das machen sie schon. Ich meine, man fragt sich, wie geht das aus? Also irgendwann, er hat jetzt in einem Gespräch gesagt, er hat 10% an der Firma. Früher hat er auch schon mal gesagt, er hat die Mehrheit, aber jedenfalls hat er 10%. HG Capital ist der Mehrheitseigner, Und dann haben die einzelnen Makler, die verkauft haben, hatten ja die Möglichkeit, zwischen 0 und 100% ihres Verkaufspreises in der Obergesellschaft zu investieren, ne? In dieser GGW Holding als Anteilseigner. Die meisten haben da ziemlich wenig Anteile, aber das ist ja seine Methode, mit der er sagt, es ist ja gar kein Kauf, sondern ein Zusammenschluss, also weil du bist ja dann beteiligt oder so. Aber irgendwann will HG Capital da raus. Irgendwann mal die Kasse machen. Dann kann man an die Börse gehen, da kann das verkauft werden, da kann das, ein Management-Buyout geschehen oder sowas. Jedenfalls muss ja irgendwas passieren. Und also normalerweise hat so ein Private Equity Investor hat so einen Investment-Horizont von 5-6 Jahren, nicht viel mehr. Das wird darauf hindeuten, dass er in 2 Jahren irgendeine Lösung haben muss. Ist interessant, was dann kommt. Also ich weiß es nicht. Es gibt Leute, die raten, also weil Howden hat ja, ist ja auch auf der Liste der großen Unternehmen, die HG Capital mit Kapital versorgt. Also HG Capital hat 20% an Howden. Es gibt Leute, die schwören Stein und Bein, der Warwick wird das an Howden abliefern irgendwann. Schön verpackt und fertig gemacht. Er bestreitet das. Es gibt auch bisher keinen Anlass, dieses Bestreiten zu bezweifeln, weil dass so ein großer Laden wie HG Capital an mehreren ähnlichen Firmen beteiligt ist, ist nicht unnormal und das heißt nicht immer, dass sie die eine bei der anderen abliefern.
Das wäre auf jeden Fall eine Mega-Meldung, wenn es dazu kommen sollte. Und ich finde aber auch so...
Ja, ich hätte sie gern zuerst, bitte.
Weiß Herr Warwick schon Bescheid.
Ich glaube nicht, dass er mir das geben würde.
Nee, wahrscheinlich nicht. Sie haben in dieser Woche ja aber auch über eine spannende Personalie aus der Maklerbranche berichtet. Gleich 3 Manager sind von Marsh zum Rivalen Willis Towers Watson gewechselt. Alle 3 waren im Bereich Financial Lines tätig und sie alle haben sehr lange für Marsh gearbeitet, mindestens 10 Jahre. Da drängt sich jetzt die Frage auf, warum es zu diesem Wechsel kam. Die können Sie nicht beantworten, Herr Fromme, ich weiß, aber es gibt ja Theorien.
Naja, also erstmal ist es so, dass der Herr Oleinik, der früher Geschäftsführer bei Marsh war, dass Thomas Oleinik jetzt bei WTW ist als Deutschlandchef, Dachchef sogar, ab dem 1. Juli. Wir haben aber solche Leute wie der Oleinik, wenn die wechseln, haben die immer so Klauseln in den Vereinbarungen, dass sie da keinen abwerben. Also werden die wahrscheinlich vorher schon gegangen sein und vor dem 1. Juli unterschrieben haben oder sowas. Gut, das kann ein Grund sein, dass sie den Oleinik gut finden und mit ihm arbeiten wollen. Und, auch alle in Stuttgart. Ist das Zweite aber, die werden deutlich mehr Geld kassieren. Also 30% mehr dürften schon sein, wenn nicht noch mehr. Und solche Gehaltserhöhungen kriegst du halt nur hin mit einem Wechsel. Die kriegst du nicht hin in dem eigenen Laden. Und die werben sich im Moment, die hauen die sich diese Gehälter um den Kopf. Das ist eine wahre Freude, weil das ist ganz klar. Die großen Makler sind begehrt bei Investoren, klar. Aber sie selber sind natürlich auch profitabel und gelten vom Geschäftsmodell her als positiv, müssen aber ihre Industriekunden und Gewerbekunden auch befriedigen. Die haben hohe Ansprüche. Und eine Firma WTW, wenn die was werden will im Bereich Financial Lines oder eine Position halten will, muss sie halt gute Experten liefern. Sonst sagen die Kunden da immer, also was du mir da geliefert hast als Beratung, das war aber nicht so toll. Dann gehen wir anders hin. Ne? Und man braucht diese Experten, die sind ganz, ganz wichtig. Und wenn man die nicht selber irgendwie sich herangezogen hat oder verloren hat, da muss man halt wildern und das machen die gerade. Wobei Marsh wildert auch, im vergangenen Jahr hat Marsh vor 2 Jahren hat das gleich 3 führende Leute, den Behrens und andere abgeholt bei Aon, also die wildern alle, das ist nicht so.
Genau.
Und beklagen danach alle, wie schlimm das ist, dass Leute wildern.
Ja, aber es hat ja noch nicht solche Züge angenommen wie in den USA. Wo es ja auch sogar Klagen gibt.
Ja, wird es in Deutschland auch geben, wenn sie sich da einen Fehler erlauben. Also in USA gibt es eine Klage von Aon gegen Willis Towers Watson und gegen 8 frühere Mitarbeiter. Die sind als Teil einer 12er-Gruppe, nein, 11er-Fans, von Aon zu Willis Towers Watson gegangen, alle im Bereich Construction, also Bauversicherungen tätig. Da glaubt Aeon, dass die 8 Leute und dass Willis vertragliche Vereinbarungen gebrochen hat. Man wird sehen. Solche Sachen gehen ja immer so aus, dass man sich dann irgendwann einigt und der Kläger kriegt dann 1 Million oder 2 und zieht die Klage zurück, ist die Sache erledigt.
Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig, sowas nachzuweisen, könnte ich mir vorstellen, aber.
Stimmt.
Ja. Wenn man ja den Versicherungsmonitor jetzt so die vergangenen Wochen gelesen hat, dann hat man ja nicht unbedingt den Eindruck, dass wir uns in einem Sommerloch befinden, weil das ja eigentlich immer so die Befürchtung der Redaktion ist, sobald die Sommerferien starten, gehen die Themen weg. Ja, das Gegenteil ist ja der Fall. Es passiert unglaublich viel, nicht nur in der Maklerbranche. Auch auf dem Run-Off-Markt hat sich jetzt zuletzt viel getan. Zürich hat einen Lebensbestand an Viridium verkauft, AXA an Athora, die Ergo vermarktet jetzt ihre Abwicklungsplattform Tipara und der Softwareanbieter Adesso mischt jetzt auch bei den Abwicklern mit. Das sind jetzt alles Meldungen von Juni und Juli. So viel gab es ja gefühlt in den vergangenen 2 Jahren irgendwie zusammengenommen nicht. Zumindest hat man so den Eindruck. Ist das Zufall, dass sich jetzt das alles so ballt oder gibt es dafür einen Grund?
Ich weiß es nicht. Also ein Grund könnte sein, dass alle riechen, da kommt eine größere Wirtschaftskrise, die auch starke Folgen für die Finanzwirtschaft haben wird. Und vielleicht gehen dann bestimmte Deals nicht mehr, die jetzt noch gehen. Weil man das nicht refinanziert kriegt oder keine Ahnung. Also ein bisschen ist vielleicht auch so, wenn man so ein großes Geschäft machen will, sollte man es vielleicht in trockenen Tüchern haben, bevor die Energie-, Wirtschafts- und Finanzkrise des Winters anfängt. Könnte sein. Ansonsten ist ja, wie Sie richtig sagen, auch ein bisschen Zufall dabei und ein bisschen, da muss man mal gucken, wie lange braucht die BaFin, ehe sie mal den Daumen hebt oder senkt, weil die BaFin muss das ja noch genehmigen, aber jeder vernünftige Mensch, wenn er sowas vorhat, fragt vorher an, würde er es genehmigen oder was müssten wir anders machen, dann wird es genehmigt. Also manchmal braucht die BaFin länger oder weniger lang und so weiter. Und dann kann sowas schon mal zustande kommen. Aber ich denke mir schon, also das so die Sorge vor den Krisenentwicklungen ist schon ein Grund.
Ja, und Adesso wittert da jetzt das ganz große Geschäft, könnte man meinen. Also die sehen das Ganze erst am Anfang.
Ja, das fand ich auch lustig. Also das war, die haben ja, das ist etwas kompliziert. Es gibt ja diesen Run-Off-Spezialisten Frankfurter Leben, der gehört chinesischen Investoren und die haben selber natürlich eine mittelmäßige IT, nämlich die sie von den Beständen mitgebracht gekriegt haben, die sie übernommen haben, Arak zum Beispiel, Arak Leben. Und die haben dann gedacht, sie müssen das zusammentun, aber müssen das nicht alles selber bauen, sehr vernünftig, und haben dann mit der Allianz-Tochter Sincere gesprochen. Das ist eine Gesellschaft, die hat die Allianz gegründet, weil sie sagt, unsere Software ist so klasse, können wir den ganzen Markt verkaufen. Und dann hat Sincere gesagt, machen wir. Und die Frankfurter Leben hat die Bestände dahin übertragen. Und dann hat die Allianz gesagt, wir haben doch keine Lust mehr und wir lassen das Geschäft sein. Und dann war ist Frankfurter Leben auf einmal heimatlos in IT-Dingen. Und ich glaube, das ging so rum, dass die da mal rumgefragt haben und die Adessos gesagt, oh, das ist ja vielleicht ein Geschäftsmodell. Wir haben ja unsere Lebensprogramme. Wir können das eigentlich alle, wir machen das mal. Und wir haben dann gesagt, hier, hallo, wir können das und Frankfurter Leben ist schön. Bezahlen muss es sowieso die Allianz, also jedenfalls die Mehrkosten. Und jetzt entwickelt, die haben ja schon Programme, jetzt entwickelt die Adesso so eine Plattform, wo sie auch dann andere onboarden will, die dann ihre Bestände, die will die Bestände nicht kaufen. Die wird kein Abwickler, sondern sie wird nur die IT-mäßige Verwaltung dieser Bestände organisieren.
Also so ähnlich wie Tipara von Ergo.
Genau, weil Tipara, die Ergo-Tochter Tipara ist dann der große Konkurrent. Da glauben wir ja, dass die Athora, die Gesellschaft in Wiesbaden, die jetzt den Bestand der AXA übernimmt, den Altbestand, dass die auch keine eigene IT-Plattform dafür bauen können und das mit Tipara machen. Dafür spricht, dass sie sich sehr viel Zeit lassen, weil die ersten 5 Jahre macht die AXA das noch. Also sie haben jetzt 5 Jahre Zeit, das aufzusetzen. Ja, und das weil Tipara ist nicht fertig. Da muss noch viel programmiert werden und gebaut werden und sowas. Und 5 Jahre, da kann man da schon was hinkriegen. Also spannende Zeiten.
Definitiv. Tipara gegen Afida. Ich muss gerade dabei den Namen suchen. Das ist ja auch wirklich
klasse, ne? Namen. Tipara, Afida, Wikoya, United Brokers, wie war das? No, Leading Brokers United. Wunderbar.
Wunderbar.
Also heute ist der Tag der großen Namen. Ich war Kaya Azayan.
Ja, Herr Fromme. Ja, wir dürfen auf jeden Fall davon ausgehen und hoffen natürlich, dass wir jetzt auch die nächsten Wochen und Monate weiterhin so viele spannende Geschichten auf uns zukommen, wie sie entdecken. Deshalb sollten Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch regelmäßig unsere Newsletter lesen, denn dann sind Sie up to date. Am besten täglich reinlesen, lohnt sich.
Morgens und mittags.
Ja.
Wenn Sie wollen, auch abends.
Genau. Und mit dieser Aufforderung beende ich die Folge für heute. Herr Promme, ich danke Ihnen für die Zeit.
Herr Azayan, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.